hier leiser.
Ja.
Ich bin halt wollen wir mal anfangen? Also wir werden es so machen, dass wir eine Rednerliste haben und einfach einen nach dem anderen abarbeiten und nicht jetzt irgendwie Fragen sammeln oder so, sondern jede Frage direkt beantworten. Wir haben leider nur ein Mikro, deswegen bitte ich euch, laut zu sprechen. Das wäre gut, weil alle sollen hier die Frage verstehen können, auch wenn man vorne sitzt und hinten ist es dann manchmal schwer, das zu hören, wenn einer vorne sitzt und leise spricht. Okay, fangen wir einfach mal an. Wer hat denn eine Frage?
Staatsantifaschismus. Naja, ich würde sagen, dass zum Beispiel im direkten Vergleich mit den 90ern, in denen es ja wirklich so war, dass Politik, Leitmedien und so weiter tatsächlich ganz offensiv Nazi-Probleme kleingeredet haben, bis hin zur polizeilichen Beihilfe, die es heute auch noch gibt. Aber inzwischen ist zumindest auf politisch-ideologischer Ebene ist die Berliner Republik auf Antirassismus und auch auf Antifaschismus. Ob man das jetzt an Figuren wie dem Maas, sprich in unserem Ministermaß oder auch anderen, darlegt, die Ideologie der Berliner Republik ist dezidiert antirassistisch und sie ist auch antifaschistisch. Und sie profitiert letztendlich auch mit diesem Antifaschismus. Ne? Die wieder gut gewordenen Deutschen ist ja möglicherweise ein Begriff. Also man hat einen regelrechten Sündenstolz. Man macht mit dem Lernen aus der Geschichte, macht man immer noch sehr dreist Politik. Man hat mehr gelernt, man weiß mehr darüber. Und gerade, weil es auch außenpolitisch so luxuriös ist für die Deutschen, immer als die Geläuterten auftreten zu können, um sich in verschiedenen Fragen besonders gut auszukönnen, umso empfindlicher reagiert man auf rechte Störenfriede in diesem Land. Deshalb würde ich schon sagen, dass es inzwischen zu einem Bündnis zwischen Straßenantifa und Staatsideologie gekommen ist. Und diese Leute, die da mitwirken und nicht reflektieren, also ich will nicht irgendwie jeden Antifaschismus schlecht reden, aber wenn nicht auf diese Rolle reflektiert wird, dass man letztlich nur als Vorhut die Regierung agitiert und agiert, dann finde ich den Begriff des Staatsantifaschismus schon angemessen. Also wie das ja auch in der Flüchtlingsfrage sind ja gerade so viele Antideutsche oder auch Linksradikale längst auf Merkel-Linie. Das sollte man doch vielleicht noch ein bisschen stärker reflektieren. Deshalb wird dann hin und wieder so ein polemisch gemeintes Wort verwendet.
Naja, wenn ich da was dazu sagen darf, man braucht sich ja bloß den Sigmar Gabriel anzugucken, in dieser Reaktion auf die ganze Geschichte in Heidenau und Ähnliches. Und er dort in Bezug auf diesen Mob, der ja tatsächlich ist, von den undeutschesten Typen spricht. Ja, also das wäre Anfang der 90er überhaupt nicht drin gewesen. Und das ist ja auch dieses Problem, was die Antifa im Grunde genommen damit hat, weil sie das nicht klar bekommen, weil sie Deutschland immer noch in diese Anfang der 90er Jahre Slang sozusagen zu bringen versuchen, wo es ja tatsächlich diese Unterstützung gab. Ja? Und das ist ja heute überhaupt nicht der Fall. Also heute sind die ehemaligen Vorzeigedeutschen, also dieser Wandel von Nazis als Stichwortgeber ist ja vollkommen weggefallen und sie sind jetzt einfach nur noch die Deppen in der offiziellen Politiksprache bis zur letzten Provinzzeitung. Und sie werden dann eben zu den undeutschesten Typen. Und das muss man sich dann einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Was soll man denn jetzt eigentlich machen? Das scheint wohl eine oft gestellte Frage bei irgendwelchen Vorträgen zu sein. Vielleicht so viel, dass die AfD jetzt nicht unbedingt zu den beglückenswerten Erscheinungen gehört, die es hier gibt. Das dürfte, glaube ich, klar geworden sein. Ansonsten, was man machen soll, gibt es einen guten Spruch des Leipziger Bündnisses gegen Rechts, als sie noch nicht ganz so verblödet waren. Da haben sie mal geschrieben, ausschlafen gegen rechts. das wäre vermutlich eine gar nicht so schlechte Idee, das einfach mal dabei zu belassen, anstatt hysterisch durch die Gegend zu rennen und beständig von irgendwelchen Faschismus-Bedrohungsszenarien zu sprechen.
Ich sehe tatsächlich, das meine ich ernst, bei der AfD die Chance, obwohl es ja momentan ein Revival auch von rechten Bewegungen gibt, dass sie, wenn man ihr Personal anguckt, also sag ich mal, die Unfähigkeit, sich einigermaßen zusammenzureißen. Sie haben auch keine Leute, die irgendwas ziehen können oder keine Menschen, die, sag ich mal, Leute binden können, dass diese Partei sich mittelfristig und vor allem dann, wenn die Flüchtlingsproblematik einigermaßen geklärt ist, wird sich diese Partei wahrscheinlich selbst zerfleischen, wie es in verschiedenen Parteigremien ja der Fall ist. Saarland musste sich auflösen und so weiter. Gleichwohl würde ich soll die im Blick behalten. Ich meine, ich will auch nicht leugnen, dass es momentan in Europa durchaus in manchen Regionen zu einem Aufwallen von rechten Bewegungen gekommen ist. Das sollte man durchaus im Blick behalten. Was wir machen, wir schauen uns das an. Also wir betreiben schon, soweit wir das können. Wir versuchen es, eine Ideologiekritik dieser Bewegung und dieser Parteien zu machen, die zur Diskussion zu stellen. Wir hoffen, dass dann auch was hängen bleibt. Und das ist insofern natürlich schon eine Agitation auch gegen diese Partei. Es ist aber gleichzeitig auch eine Agitation gegen diejenigen Gegner dieser Partei, die ebenfalls kaum noch zu retten sind, weil sie vollkommen ideologisiert sind. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie, also das wäre das Allerletzte, was ich empfehlen würde, wäre irgendwie so, keine Ahnung, Mahnwachen, Händchen halten. Oder Fahrmeier gegen Recht, also diese ganze Propaganda. Also das, da macht man sich inzwischen ein bisschen lächerlich. Das wird auch im Gegenstand nicht gerecht.
Ja. Ich habe zwei Fragen hätte, und zwar einmal war ich nicht ganz sicher, was ihr mit Psychologisierung der Politik gemeint habt und ja. Der andere mit dem Begriff Berufsmoslems.
Das sind zwei schöne Worte. Ja, Berufsmoslem soll ein polemisches Wort sein, das heißt, also der ist einfach ein Sprechautomat der islamischen Ideologie. Also es geht hier um Majek und der tut nichts anderes. Er ist berufen, sich als Sprechautomat dieser Ideologie zu präsentieren, macht nichts anderes. Und das ist deswegen so bezeichnet worden, ihn als besonders groben, besonders umtriebigen Ideologen darzustellen. Also der taucht ja überall auch auf, in jeder Talkshow und so weiter und ist einer wirklich der mieseste Verkäufer der islamischen Ideologie. Das andere war, welches Wort?
Psychologisierung der
Politik. Ja, das geht, also da kann ich eine Literaturempfehlung aussprechen, und zwar von Richard Sennett. Intimität und Gesellschaft, das ist so der Klassiker dazu. Also das ist so mit dem Ausgang des Fordismus, also Übergang 70er, 80er Jahre, auch die Öffentlichkeit sich verändert und das so klassisches politisches Denken gegenüber narzisstisch-individualistischen Bedürfnissen zurücktritt. Also mir fällt auf, dass es Menschen immer schwerer fällt, in politischen Kategorien zu denken. Was ich vorhin schon mit dem Utopieverlust meinte. Also das, wie es teilweise in der Linken, als sie noch zu retten war, zum Beispiel in den 70ern, dann hat man von der Gesellschaft vielleicht geträumt oder auch darüber gesprochen, die vielleicht ganz anders organisiert ist als der Wahnsinn, der heute herrscht. So. Und diese Idee, dass auch was ganz anderes sein könnte, also dass wir vielleicht an irgendwas denken, das über das hinausweist, was sich gerade hier befindet, diese Idee gibt es gar nicht mehr. Und deshalb sind auch die politischen Auseinandersetzungen alle so unpolitisch. Man muss sich nur mal so eine Talkshow zwischen SPD und CDU angucken. Das sind ja Giftereien auf Kinderniveau. Das ist also jetzt ernsthaft, wenn man sich so eine Talkshow bei Anne Will anguckt, das ist ein Gestreit zwischen Pubertierenden. Es geht da nicht mehr um politische Fragen. Selbst die SPD und die Gewerkschaften, statt sich irgendwie ökonomisch was rauszuziehen für die Arbeiter, für die Gewerkschaften, machen sie nichts. Es geht nur noch um irgendwelche Befindlichkeiten. Gleichwohl, wenn man sich die Universitätspolitik anguckt, ist es ja noch viel schlimmer. Also dieser ganze postmoderne Unfug, dass dann Sprachregelungen eingeführt werden, dass Kataloge geschrieben werden, welche Wörter nicht mehr verwendet werden dürfen, zum Beispiel Critical Whiteness, man muss seine Privilegien reflektieren. Also dieser ganze Wahnsinn, der sich nur um einen selber dreht. Also diese ganze Identitätspolitik, dass Leute sich damit befassen, wie ist meine Hautfarbe, bin ich zu dick und werde diskriminiert, bin ich zu hässlich und werde diskriminiert, dieses ganze langweilige Zeug, mit dem sich die Studenten gegenseitig auch langweilen, das hat ja inzwischen eine einigermaßen vernunftorientierte Politik ersetzt. Nur wenn man quantitativ auf Universitäten guckt, wie viele Anti-Rad-Gruppen es gibt, wie viele Critical Whiteness-Gruppen es gibt und was es noch, ich bin ja 10 Jahre jetzt schon draußen zum Glück aus dem Wahnsinn, aber das meine ich damit. Dass es sozusagen zu einer Individualisierung und auch einer Psychologisierung von Politik, von einem permanenten Beleidigtsein und so weiter kommt.
Markus thematisiert. Ist jetzt leider ein bisschen unspezifisch meine Frage, aber inwieweit habt ihr denn eine Utopie von Wirtschaft oder in welche Hinsicht sollte sich denn unsere Demokratie entwickeln?
Naja, ich könnte jetzt ganz lapidar Kommunismus sagen, aber...
das ist mir zu undifferenziert.
Naja, aber es wird jetzt natürlich ein bisschen schwer, also eine ökonomische Grundordnung zu skizzieren. Also es wäre erstmal wieder damit gewonnen, wenn Menschen nicht tatsächlich bloße Anhängsel der Apparatur wären, wie es Adorno formuliert hat. Also, aber ich meine, das rufe halt auf was ganz anderes hinaus. Aber das ist, ich bin jetzt kein Ökonom, ich kann jetzt keine Idee, wie man jetzt hier die Windräder in Oldenburg anders positioniert, dass es besser läuft, das kann ich nicht sagen. Aber dass natürlich im Kapitalismus der Mensch als überflüssiger Gesetz ist, das abzuschaffen, also die Idee sollten doch zumindest Linke schon mal haben. So, dafür habe ich agitiert.
So, über das Grundeinkommen vielleicht mal diskutieren.
Ja, Grundeinkommen, das hätte was, ne? Aber das Gegenargument ist ja meistens, dass Grundeinkommen letztendlich mit Miete und mit ALG2, wenn es dann auf SGB 12 Bezug ist, hat man ja schon ein Grundeinkommen. Also man hat ja das Recht zumindest, wenn man dann SGB 12 Bezug bekommt, das kombiniert ist noch mit der Wohnungslosenunterstützung, hast du ja dann 800, 900 Euro. Das sind die Argumente. Aber ich hätte nichts gegen ein Grundeinkommen von 2000 Euro, aber es ist natürlich unrealistisch.
Aber das ist ja
natürlich, das ist eine Schweinerei. Also ich finde, diese ganze Jobcenter, das ist eine Drangsalierung von Leuten.
Das wäre mal eine Vision und eine Utopie, über die man reden müsste. Wenn mir der soziale Frieden irgendwie hergestellt wird oder wieder nicht gefährdet wird.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Wir vergessen zuweilen tatsächlich genau über solche Fragen zu diskutieren, auch im Kontext mit der AfD. Wir machen uns ja zu Recht auch über die einfachen Leute und die kleinen Leute lustig, aber dass es natürlich ein sehr begründetes Unbehagen gegenüber diesem System gibt, das stimmt ja nun mal. Und wenn man sich anguckt, was sich teilweise ältere Menschen anhören müssen von irgendwelchen jüngeren Sachbearbeitern im Jobcenter, dann ist das ja wirklich eine Entwürdigung in Permanenz. Und das sind schon Fragen, die auch wichtig sind, die jetzt, sage ich mal, im Rahmen unseres Referats hier nicht so eine große Rolle spielen, aber ich plädiere durchaus für auch eine, sage ich mal, Klassenpolitik im klassisch linken Sinne. Ich weiß nicht, ob der Kollege mitgeht, aber ich tue das.
Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das haut schon relativ hin. Ne? Wenn man bei dieser Sache dieser Klassenpolitik bleiben wollte, haut es natürlich objektiv hin, dass dieser Klassenwiderspruch ja nach wie vor besteht. Ja, das ist ja nicht weg. Da kann man ja so viel Flexibilisierung, was weiß ich, was sich die Leute alles noch einfallen lassen und Industrie 4.0 und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Wird es ja dennoch dabei bleiben. Das Problem ist nur, dass aus dem objektiven Klassenwiderspruch sozusagen kein subjektives, ich nenne es mal etwas altbacken Klassenbewusstsein wird, sondern dieses Klassenbewusstsein ja dann im Zweifel fast immer hin zu sowas wie die nationalsozialistischen Kreppel geht. Ja? Ich habe da mal vor Jahren mal einen Text dazu geschrieben, den kann ich jetzt leider nicht mehr so aus der Tasche rausziehen, den müsste ich mir nochmal angucken, aber es spricht ja nicht viel dafür, sozusagen offensiv wieder sowas wie Klassenkampf zu propagieren oder sowas. Also objektiv besteht es natürlich fort, das ist keine Frage. Und natürlich muss man auch immer ein bisschen aufpassen, auch ich mit meinem Ostbashing sozusagen, dass das nicht sozusagen in so einen falschen Hals gerät. Ne? Weil es natürlich klar ist, dass es das berechtigte Unbehagen von dem David Schwan ja gibt. Aber komischerweise, man eben die Leute dann einfach nicht sprechen lassen sollte, weil im Zweifel kommt dann immer irgendwelches Nazi-Zeug raus, zumindest im Osten. Da würde ich meine Hand nur ins Feuer legen, dass das so ist.
Ja. Also ich finde es etwas schlicht, so die AfD eine Rolle zu bringen nach dem Motto, da gibt es faschistische Tendenzen und die werden jetzt aufgedeckt von den Linken nach dem Motto, plakativ machen können wir auch. Und das so zu betrachten. Was mir fehlt, ist, mal zu analysieren, ob es das sozialistische System ist oder ob das etwas abgehalten hat mit der DDR oder auch das kapitalistische System. Alle Systeme waren nicht mit dem Ziel unterwegs, emanzipatorisch die Menschen zu entwickeln. Das war hier nicht. Im Westen haben die Sozialdemokraten und CDU gesagt, wir machen das für euch, ihr müsst nur das Kreuz an der richtigen Stelle machen und dann machen wir schon die richtigen Programme. Und in der DDR war es nicht anders. Da wurde auch gesagt, das ist verordnet und wir sind antikapitalistisch und antifaschistische Organisationen und alle haben denen zu folgen. Aber niemand hat mal darauf geachtet, wo können sich denn die Menschen emanzipieren in eine politische Haltung. Das hat nicht stattgefunden. Ich sage mal, plakativ könnte man ja sagen, wir machen die Arbeitszeitverkürzung von 38 Stunden auf 30 Stunden mit der Verordnung, dass jeder Mensch, der seine Arbeitszeit verkürzt hat, dieses in politisches Engagement steckt. Dann wäre das eine Variante, wo man sagt, die Menschen müssen sich politisch beteiligen. Aber Teilhabe ist nie gewollt. Selbst die Gewerkschaften, die haben Busse hingestellt, haben gesagt, jetzt demonstrieren wir gegen Paragraph sowieso. Und dann haben sie Trillerpfeifen verteilt, die blöken eine Masse in die Busse gefahren zum Demonstrationsort, die eine Stunde laufen lassen, wieder eingesammelt und wieder zurück. Es ist konsumiert worden. Die Politik ist konsumiert worden und das Volk ist mehr oder weniger dafür ausgeführt worden. Ne? Nicht umsonst hat es in der Polizei auslösende Gewalt. Die haben die Demonstranten immer ausgeführt. Und das fehlt mir in eurer Analyse so ein bisschen, wie ist das System, ob das jetzt ein westliches oder ein sozialistisches ist, aber wie ist das System, warum trägt das nicht zur Emanzipation im politischen Handeln bei? Und das haben alle Systeme nicht vermocht. Geht es da nicht auch um eine Herrschaftssicherungsfrage? Haben nicht alle Systeme auch das Interesse an Herrschaftssicherung? Und wie weit sind die überhaupt daran interessiert, an emanzipatorische Bestrebungen? Und das ist gar nicht mal ein historisches Sinn, so ein Tauziehen zwischen links und rechts hier auch offeriert worden.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der klassische Begriff der politischen Bildung, der in den 70er Jahren sehr wichtig war, ne, der spielt heute keine Rolle mehr. Also, wenn man den mal vergleicht, dass zum Beispiel Horkheimers Rede an die Gewerkschaften und, oder Adornos Bildungsbegriffe oder auch linkere Bildungsbegriffe, da ging es ja, sage ich mal, unter Absehung der Adressaten einfach darum, dass man Menschen das Instrumentarium zur Verfügung stellt, damit sie einfach lernen, reifen, wachsen. Und man interessiert sich auch nicht für die Marotten, Macken und politischen Anschauungen des sogenannten kleinen Mannes. Heute gibt es diese politische Bildung nur noch sehr marginal. Es gibt dahingegen viel mehr Volkspädagogik, viel mehr Angriffslustigkeit, viel mehr Betrachtung auf das, was sie da sagen. Also das fällt mir im Bereich der politischen Bildung auf. Also man müsste doch, aus der Perspektive, aus der du sprichst, sollte man ja durchaus den politischen Begriff der Bildung nochmal stark machen. Weil das wäre ja durchaus erstrebenswert.
Frag mal einen 7-jährigen bis 15-jährigen Schüler, was er von der Arbeiterbewegung weiß. 0,0. Gehört nicht zum Geschichtsunterricht. Fällt nicht da rein. Das heißt, es ist bewusst politisches auch ausgegrenzt worden, damit es gar keine Identifikation gibt. Ein italienischer Junge, der kann was über die Arbeiterbewegung sagen.
Naja, nur gleichzeitig ist, glaube ich, mit reiner Pädagogik kommst du auch nicht weit, weil das Leben der Menschen im Spätkapitalismus ist einfach objektiv trostlos. Also die Arbeitssituation, die Lebenssituation, die besprochene Utopielosigkeit, die Sinnlosigkeit des Gesamten, all das, dann stirbt man irgendwann, hat keine Religion mehr, die man glauben kann. Also diese perennierende Trostlosigkeit im Spätkapitalismus, die führt, glaube ich, auch dazu, dass die Einzelnen entsprechende Kompensationen entwickeln. Ob das neurotische Art sind oder ideologisierende Art etc. Also ich glaube nicht, dass man jetzt einfach dadurch, dass man die Schulen besser macht oder dass man ein bisschen politische Bildung in der Stadt anbietet, da irgendwie breit was erreicht.
Nein, der Arbeitsplatz ist schon ein undemokratischer Raum beispielsweise. Da fängt es schon an. Und das ist in eurer Analyse nicht vorgekommen.
Ja, aber es ging jetzt nicht um die Räume am Arbeitsplatz. Das war ein anderes spannendes Thema, aber das war jetzt natürlich nicht unser Thema. Der Raum des Arbeitsplatzes.
Aber gerade du hast massiv auch kritisiert, dass die Bildungsbedingungen und auch die Menschen sozusagen sich fügen lassen oder manipulieren lassen. Und das kommt doch woher. Das hat auch Ursachen. Und das hat auch damit zu tun, dass die politische Entwicklung nicht stattgefunden hat. Am Arbeitsplatz nicht. Das ist ein undemokratischer Raum. Das gehört in der Analyse dazu.
Naja, das stimmt.
In der Art und Weise, wie die Medien informieren, da gibt es ja Riesenlücken. Also es ist ja, setzt sich ja durch und das hat auch was mit Herrschaft zu tun. Das Bildungsangebot hat was mit Herrschaft zu tun und da unterscheiden sich die unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen nicht, weil alle das Interesse an Herrschaft haben und keiner ein Interesse an Emanzipation hat.
So, kann ich Ihnen zustimmen.
Ja. Naja, man kann zumindest erstmal sagen, dass gerade wieder so ein Satz in den Medien auftaucht, dass ein neues Gespenst umgeht in Europa, nämlich das des Populismus. Das habe ich jetzt letztens gelesen. Ist allerdings auch nicht ganz neu, das gibt es auch schon in einem Aufsatz aus den 80er Jahren, also diese Rede vom Gespenst des Populismus. Parallelen direkt jetzt könnte ich jetzt erstmal nicht sagen. Also ich habe es jetzt, kann es jetzt nicht belegen mit irgendwelchen Quellen oder sowas, sondern ich bin allerdings dabei, mich ein bisschen damit zu befassen. Zumindest wäre meine Arbeitsthese, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Und im Zweifel könnte man sogar, wenn das klappt, aber wie gesagt, das ist ja nur eine Hypothese erstmal, dass es natürlich Parteien gibt, die stark auf so eine Art Nazi-Thematik sich zubewegen, und wiederum andere Parteien, wo das überhaupt nicht funktioniert. Also bei der AfD ist vielleicht das gerade so, dass innerhalb der Partei dieser Widerspruch so ein bisschen aufbricht. Ne? Wenn man sich jetzt diese ganzen osteuropäischen populistischen Parteien, also das Beispiel Ungarn vielleicht wäre das Treffendste, scheint mir das so zu sein, dass das vermutlich das Unangenehmste von allen ist. Währenddessen, wenn man sich ein klein wenig mal in den Niederlanden umguckt mit dem Gerd Wilders, ohne dass ich da jetzt genau die Programmatik kenne oder sowas, das ist jetzt, wie gesagt, erstmal würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es scheint mir doch so zu sein, dass vieles darauf hindeutet, dass die beispielsweise nicht diesen Volksbegriff so stark machen, also gar nicht auf dieses völkische Ding so abzielen, sondern eher diese Art liberalen Freiheitsbegriff. Wobei man jetzt auch mit diesem liberalen Freiheitsbegriff ein bisschen vorsichtig sein muss, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist ja immerhin noch mal was anderes. Ja? Und dann erst in so eine wertkonservative Richtung gehen. Und das ist ja noch lange nicht faschistoid. Da ist man ja weit davon entfernt. Also der reine Konservative hat mit faschistischen Bewegungen überhaupt nichts am Hut. Also den wird man dazu nicht bringen. Aber um die Frage schlussendlich zu beantworten, ich glaube, es gibt da Unterschiede und man kann da nicht alles über einen Kamm scheren. Ohne dass ich das jetzt genau belegen kann. Aber das, was ich bisher dazu gelesen habe, scheint es mir so zu sein.
Gut. Dann würde ich sagen, wenn keiner mehr eine Frage hat, dass ich mich bedanke bei euch allen, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns, dass ihr hier wart. Und dass ihr alle gut nach Hause kommt. Kann man hier auch kaufen. Und man kann auch über Hamas kaufen, wenn man das möchte. Da ist der Text von heute unter anderem auch drin. Okay, und danke.